So, mein lieber Freund, ja. Du hast es gehört, oder? Du hast es heute sicherlich in den Nachrichten gehört.
Was habe ich gehört?
Gelesen, eher gelesen.
Sag mal, es ist so viel, steht da ja immer.
Ja, aber das Entscheidende.
Dschungelcamp wieder, oder was?
Nein, dein Chef, dein Vorbild, Wolfgang Kubicki, hat sich die Schlupflieder ziehen lassen.
Nein.
Hast es nicht gelesen? Dicker Aufmacher in der Bildzeitung, natürlich. Er hat 15 Kilo abgenommen und hat sich die Schlupflieder machen lassen. Und jetzt sage ich dir was, der alte neoliberale Fuchs, ne, hat sich das auch noch von der Krankenkasse bezahlen lassen, die Schlupflieder. Und weißt du warum? Weil er vorher angeblich mit seinen Schlupfliedern nichts mehr sehen konnte.
Nein.
Und der Arzt hat gesagt, das ist ja schon beeinträchtigend. Ja.
Okay, also Schlupflieder kannte ich immer nur von Roland Kaiser, aber offenbar...
So kommt es. Ja, mir reicht's auch schon wieder. Wow!
Ja, ist denn schon wieder grundlos gute Laune? Ja, natürlich, weil Mark Twain soll gesagt haben, es ist einfacher, das Richtige zu tun, wenn man weiß, was das Richtige ist. Und wir wussten letzte Woche erst das Märzbeben oder wie die alten Römer sagen würden, die Ideen des März und dann Sonntag noch Weidel bei Mioschka oder Mioschka, wie der Philipp immer sagen würde, da ist doch eine neue Folge absolut richtig und wichtig. Und mit dabei natürlich wieder mein persönlicher Polit-Dschungelkönig Philipp Simon.
Dankeschön. Und wie immer an meiner Seite der Ehrenvorsitzende der FDP Mainz, Tobias Mann. Ich reite diesen alten Witz jetzt wirklich, den reite ich so zu Tode.
Ziehen wir das wirklich durch? Wird das so,
wird
so ein Kultgag?
Ich weiß selber, nein, es ist, ich weiß, dass es scheiße ist, aber irgendwie macht's mir noch Freude. Und weißt du, was mir auch Riesenfreude macht?
Was denn?
Wir haben eine hammermäßige Nachricht für alle Hörerinnen und Hörer von Grundlos gute Laune, Tobi.
Oh, ich bin so gespannt.
Wir werden dieses Jahr Grundlos gute Laune dreimal live vor Publikum aufzeichnen.
Wahnsinn. Wirklich?
Genial, oder? Und ihr könnt natürlich dabei sein.
Wir freuen uns irrsinnig auf Grundlos gute Laune live. Und zwar am 20.06. in Dortmund im Spiegelzelt, am 16.10. in Köln im Elzhof und am 11.12. in Mainz im Frankfurter Hof. Tickets gibt's ab sofort auf www.grundlosgutelaune.de. Das ist dann unser Linktree und ganz oben steht Tickets für GGL live. Das wäre dann.
Kann man jetzt schon Tickets kaufen?
Jetzt sind die Tickets schon freigeschaltet. Also ran. Und ich glaube, ich kaufe mir auch eins.
Primaten Ping-Pong.
So, Tobi, es ist so viel los,
Wahnsinn.
Ja, aber für mich wirklich die Nachricht dieser Woche, Gerhard Schröder hat Burnout.
Nein.
Ja.
Wirklich?
Hast
jetzt ganz plötzlich.
Ja.
Gib mir mal Kontext. Warum?
Also er hat Anfang Januar hat er noch Golf gespielt und jetzt sollte er doch vor irgendeinem Untersuchungsausschuss oder so auftreten. Und jetzt hat aber der Arzt gesagt, der gute Schrödi hat ganz doll Burnout.
Ja, Putin wirkt, kann man sagen an der Stelle.
Ja. Ja. Ich will jetzt auch nicht despektierlich über mentale Krankheiten sprechen.
Um Gottes Willen.
Ja, aber ganz ehrlich, kann man mit 80, 81, kann man da noch Burnout kriegen? Oder würde man normalerweise sagen, da neigt sich einfach ein Leben zu Ende.
Ja, was soll da noch burnen? Und vor allem out. Ja, aber man muss ja Respekt haben vor, natürlich soll das jetzt nicht Menschen diskreditieren, Burnout ist pretty real, aber böse Zungen könnten behaupten, dass es ihm ganz gut in den Kram passt jetzt momentan, dass der Arzt das sagt,
ja,
oder?
Ja, es passt zeitlich perfekt.
Ja.
Aber es ist sowieso gerade passend, einfach finde ich, so viele Sachen so toll auch zusammen, was ich heute Morgen auch noch gelesen habe, was ich wirklich auch sehr schön und humoristisch, es ist jetzt nicht wirklich Primaten-Ping-Pong, aber weil es auch wieder ein bisschen einen politischen Kontext hat, aber ich finde es sehr schön, Elon Musk,
mhm,
der Erfinder von dem großartigen X-Netzwerk, großartiger Hitler-Imitator und auch Best Friend of Donald Trump.
Ja, der uns gezeigt hat, dass ein Faschistengruß dann okay ist, wenn er von Herzen kommt.
Genau, ja, genau der Mann, der verklagt jetzt Nestlé.
Oh.
Und weißt du auch warum? Weil sie keine Werbung mehr auf X schalten. das genial. Er verklagt sie jetzt, weil sie keine Werbung mehr auf X schalten.
Das geht.
Und verklagt sie auf entgangene Einnahmen, also auf Schadensersatz. Das, finde ich, ist so dieser libertäre Gedanke, der ja auch in ihm so wohnt, ja, dass die Wirtschaft so richtig frei ist, der endet an der Tür zu seinem asozialen Netzwerk, weil da müssen die Leute werben. Ist genial, oder? Du verklagst jemanden, weil er keine Werbung macht.
Also ich muss an der Stelle ganz ehrlich sagen, als Kabarettist, ich möchte den ganzen Weltenlauf jetzt entgegenrufen, es reicht. Also viel mehr kann man auf der Bühne gar nicht verarbeiten. Du, mein Programm ging jetzt, als ich das letzte Mal gespielt habe, ich glaube knapp 172 Minuten oder sowas. Wo soll das denn noch hinführen? Also wenn das so weitergeht, erleben wir im Zuschauerraum noch den Datumswechsel.
Ich finde tatsächlich, du solltest jetzt mal die FDP verklagen, weil die keine Werbung in deinem Programm schalten. Das wäre doch schön, so eine Ansage am Anfang. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Tobias Mann mit seinem Soloprogramm Real oder Fake wird präsentiert von der FDP Mainz. Und dann so ein Karnevalstusch und dann kommst du rausgehopst.
Zitatort. Ja, super, da hast du ja eben nochmal schön alle Klischees zusammengepackt, ne? Ja. Mainz, Karneval, ja. Heißt übrigens bei uns Fasnacht, ja? Karneval könnt ihr da gerne behalten, da in Köln, wo du da sitzt. Mhm. Nein, du, lieber Philipp, ja. Ich habe mich ja mittlerweile daran gewöhnt, dass dieses Gerücht umgeht und ich werde jetzt ja immer öfter auch darauf angesprochen. Wieder jetzt hier drei Leute,
die gesagt
haben. Na, mit einem Augenzwinkern natürlich. Ja. Also sie haben, es kommt an und andere machen diesen Scherz auch, also insofern im Dienste der Sache nehme ich das einfach in Kauf. Nur ein bisschen Selbstkritik, ja, das könnten wir ja vorleben, wo du dann vielleicht auch mal irgendwann sagst, ja, komm, vielleicht war es doch nicht so gut, dass ich das jetzt immer gemacht habe, weil Selbstkritik ist aus der Mode gekommen, Philipp. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist.
Bei mir auf jeden Fall.
Merkst du jetzt, wie ich versuche, eine Überleitung zu schaffen zu Merz und der CDU?
Ich merke,
der Union,
ich merke,
muss man sagen.
Du humpelst aber wieder sehr, finde ich, durch den Flur. Du versuchst gerade vom Büro zu Büro zu gehen und man merkt, er hat einen Gehschaden. Und ich glaube, dass man bei dir auch nicht mehr diesen Gehschaden mit so einer einfachen Einlegesohle ausgleichen kann, sondern ich glaube, du bist schon eher auf der Krücke unterwegs. Aber ich schau dir noch einen Moment zu.
Also ich mache diesen Übergang jetzt mit dem Rollator.
Ja.
Selbstkritik ist dem Philipp ja völlig abhanden gekommen,
ja.
Aber er folgt da einem allgemeinen Trend, der in der Politik zu beobachten ist, weil auch da will ja keiner mehr kritisch reflektieren.
Nein.
Also die Union stilisiert sich jetzt quasi so ähnlich wie die FDP damals, als das rauskam mit diesem forcierten Ampelbruch, den sie vorhatten, würde es so als Akt der Rebellion umgedeutet und das musste jetzt sein im Dienste der Sache und der Moral und der Ehre.
Und wer ist denn also eigentlich schuld? Das haben sie ja, das hat Merz doch jetzt auf dem Parteitag auch wunderschön erklärt. Wer ist denn eigentlich schuld? SPD und Grüne sind schuld.
Natürlich, das, ja, selbstverständlich. Da ist er sich ja auch einig mit Dieter Nuhr, wie ich mir jetzt habe sagen lassen.
Ich will ja nur sagen, die Frage ist doch, wie werden wir die AfD wieder los? Und wollen das Grüne und SPD überhaupt? Natürlich nicht. Das ist die große Verlogenheit dieser Tage. Nichts brauchen Linke und Grüne dringender als eine AfD, mit der niemand abstimmen darf. Weil dann rechts der Mitte 20% der Stimmen wegfallen und damit ist die Mehrheit vom Rest auf jeden Fall schon mal auf ihrer Seite.
Ja, ich finde, Friedrich Merz und Dieter Nuhr sollten die SPD auf Schadensersatz verklagen. Ja, für vergangene Wählerstimmen. Ich finde sowieso, wir sollten uns alle viel mehr gegenseitig verklagen, weil die Gerichte haben ja sonst nichts zu tun.
Anzeige gegen dich ist ja auch raus wegen dieser FDP-Verleumdung. Ich weiß nicht, ob du schon Post bekommen
doch,
hast.
Doch.
Das ist also auf jeden Fall auf dem Weg und wir sehen uns dann vor Gericht.
Ja, für deine Anwaltspost, ja, mein lieber Freund, habe ich inzwischen einen eigenen Briefkasten.
Also, auf jeden Fall Friedrich Merz sagt alles super, das war richtig so eine Sternstunde der Demokratie, sinngemäß, also ich paraphrasiere. Auf jeden Fall muss er sich aber auch natürlich den Bürgerinnen und Bürgern auf der Straße stellen, was er wohl im Sauerland bei einem Wahlkampftermin gemacht hat. Und da hat ihn ein Mann aus dem Volke Folgendes gefragt.
Musste das jetzt drei Wochen vor der Wahl sein?
Ja.
War diese.
Also, Frage ist berechtigt.
Nicht haben etwas besser nach der Wahl?
Also, hallo, sagt der Wahl, das vielleicht. Wir werden es nach der Wahl wieder machen.
So, und ich möchte jetzt ganz besonders lenken auf die Antwort, die er gegeben hat. Der Mann hat gefragt, musste das sein, jetzt 3 Wochen vor der Wahl, wo Merz erstmal direkt reingeht, ja, klar, also versucht das schon da abzuwürgen und dann gibt er ihm im Grunde keine Antwort. Er fragt, musste das sein, dann sagt er ja. Und wir machen es nach der Wahl wieder. Ja. Das ist doch keine Antwort auf die Frage, Philipp.
Das ist Trotz. Du darfst nicht vergessen, Friedrich Merz ist noch vor der Pubertät.
Politisch gesehen
vor allem, gesehen ist er vor der Pubertät. Wir werden während seiner Kanzlerschaft, wenn wir seine Pubertät erleben. Jetzt gerade ist er in der Trotzphase. Das heißt, der hat quasi die Karre richtig vor den Baum gefahren, steigt aus und sagt zur Polizei, gefahren ist der Rücksitz, und schuld ist der Baum. Die sind jetzt in der totalen Trotzphase und die werden auch da nicht umdrehen. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Geschichte. Die ziehen diese ganze Nummer jetzt knallhart durch.
Ganz interessant bei dem in diesem Fall ist auch, die CDU und die CSU haben ja dieses C in der Begrifflichkeit, also in der Abkürzung.
Und du weißt,
Philipp, wofür wusstest das steht. Ja, ich musste es ja erstmal googeln wieder. Man vergisst das ja. Also wenn man so sieht, wie sie sich verhalten, gerät das ja ein bisschen in Vergessenheit. Es steht wohl für christlich und die Kirchen, also sowohl die katholische als auch die evangelische, haben ja sich gewandt gegen das, was da passiert ist, also diese, auch gegen das, wie Merz sich politisch
positioniert hat. Aber da muss man natürlich auch sagen, die katholische Kirche, das ist ein woker, linksgrün versiffter Verein.
Also die rudern jetzt ja auch ein bisschen zurück, hast du mitbekommen?
Was?
So ein bisschen rudern sie jetzt zurück und sagen, das sei rausgegangen, ohne dass da jetzt irgendwie alle zugestimmt hätten. Wie auch immer, auf jeden Fall gab es ja 2 Briefe aus der Kirche, sowohl von der evangelischen Seite als auch von der katholischen, die also so ein bisschen wieder zur Menschlichkeit aufgerufen haben und gesagt haben, hier falsches Signal vielleicht und Generalverdacht und so weiter und so fort. Und da war es jetzt immer interessant zu beobachten, wie diese christliche Partei reagiert auf Kritik aus den Reihen derer, auf die sie ihr Fundament stellen. Und da ist ganz spannend, dass auf einmal ganz viele Kirchenabtrünnige offenbar in der Union unterwegs sind. Ich habe hier einen Ausschnitt aus dem Deutschlandfunk, den ich dir nicht vorenthalten möchte und euch da draußen natürlich auch nicht. Und zwar ist das Detlef Seif, ein MdB aus NRW. Und der war vor dem Mikrofon von Stefan Detjen vom Deutschlandfunk.
Detlef Seif, Asyl- und Migrationsexperte der CDU im Bundestag, sagt, die Kirchen vertreten schon seit Jahren nur noch grüne Politik pur.
Wenn ich nicht Bundestagsabgeordneter wäre in dieser Verantwortung, ich wäre wahrscheinlich schon längst aus der Kirche ausgetreten.
Ja, und hinzufügen möchte ich noch, auf X hat der Journalist Robin Alexander sinngemäß gepostet, ja, man dürfe nicht überrascht sein über diese Briefe der Kirche, die hätte schon früher immer wieder gegeben, woraufhin dann Stefan Bilger, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, geantwortet hat, überrascht nicht, interessiert nicht.
Ja, was haben wir noch mit christlichen Inhalten am Hut? Also jetzt wirklich, es ist folgerichtig. Ich finde auch, die CDU sollte geschlossen aus der CDU austreten.
Das wäre eine gute Idee.
Oder?
Und dann in die CSU eintreten.
Ja, sie treten geschlossen in die CSU ein, wandeln das Ganze dann in einen Verein um zur Erhaltung der Monarchie in Bayern und krönen Markus Söder zum König.
Das wäre dann BMS, Bündnis Markus Söder.
Ja.
Ja. Ey, da haben wir doch schon mal ein Hammerkonzept. Aber um jetzt noch mal ein bisschen zum Ernst der Lage zurückzukehren.
Ja.
Friedrich Merz hat natürlich da eigentlich nur eine Partei mitgestärkt mit dieser ganzen Aktion oder mit diesen Aktionen letzte Woche, Mittwoch und Freitag. Und zwar ist das die AfD. Und dann war dann auch irgendwie wieder folgerichtig Sonntagabend Alice Weidel oder Alice Weidel, wie ich sie heute nennen werde, weil Alice Weidel, das ist ja Elon Musks offizielle Bezeichnung für Alice Weidel. Alice Weidel war bei Karen Miaschka.
Zitat.
Ich hab's tatsächlich angeschaut, du auch?
Ja.
Also ich musste kurz immer auf, es ist ja gut, dass man Fernsehen heute pausieren kann, weil ich immer so Schreibpausen machen muss zwischendurch.
Na, man muss sagen, es war ein Tiefpunkt des deutschen Journalismus und des deutschen Fernsehens. Also die Tatsache, dass man diesen Faschisten eine dermaßen eine Bühne bietet und dann auch noch so schlecht vorbereitet reingeht, ist schon dramatisch, ja. Aber es hilft ja nichts. Wir müssen uns trotzdem heute damit auseinandersetzen, beziehungsweise ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und ich direkt mal zum Einstieg, dass wir direkt mal auch so ein bisschen in die Stimmung des Abends kommen, hören wir jetzt einmal, was Alice Weidel und die AfD zum Holocaust sagt.
und gehen, wenn Sie mögen, noch mal zurück an dem Tag des Mittwochs in den Bundestag. Der Debatte ging nämlich um 12 Uhr eine Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. Warum verdrehen Sie die Augen?
Mache ich nicht.
Ach so, okay, dann habe ich das nur gesehen. Das war ja eine wichtige Gedenkstunde, da waren Sie dabei, anlässlich der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Dort hat ein Überlebender gesprochen, der 88-jährige Jude und Holocaust-Überlebende Roman Schwarzmann aus Odessa. Und er hat gesagt, er habe es zu seiner Lebensaufgabe gemacht, die Erinnerung an die Opfer des Holocaust wachzuhalten. Wie gedenkt die AfD der Opfer?
Wir haben dort ebenfalls der Rede der sehr, sehr andächtigen Rede gelauscht und wir haben auch Beifall geklatscht, natürlich.
So gedenkt die AfD dem Holocaust. Sie lauschen andächtig, klatschen Beifall. Und wenn das Thema in einer Talkshow gegenüber Alice Weidel erwähnt wird, dann, und das sieht man auf den Bildern, verdreht sie natürlich die Augen, weil sie keinen Bock hat, darüber zu sprechen. Und sie beantwortet an der Stelle ja auch gar nicht, wie die AfD dem Holocaust gedenkt, sondern sie beschreibt nur, was sie quasi mit ihrer körperlichen Anwesenheit in diesem Moment gemacht haben. Sie haben andächtig gelauscht. Da muss man sagen, das ist schon eine besondere Leistung für die AfD. In der Regel brüllen die im Bundestag einfach wie die Irren dazwischen. Das heißt, ich glaube, da haben sie mal kurz zusammengerissen und zum Schluss haben sie sogar Beifall geklatscht. Das ist toll, oder?
Ja, das Interessante ist ja vor allem, dass sie am liebsten ja gar nichts mehr davon hören wollen. Das ist ja auch etwas, was man nachlesen kann in diversen Aussagen und was ja auch immer verklausuliert in allen möglichen Grundsatzerklärungen und Programmen drin steht, dass man sich da, dass man, ich glaube, es gibt einen Satz so, man muss die deutsche Geschichte gesamtheitlich sich anschauen. Was natürlich auch darauf abzielt, dass man möglichst diesen Part jetzt ausklammern möchte. Ja, wir erinnern uns an Gaulands Vogelschiss-Zitat.
Ja, sie fordern ja auch immer wieder Gedenktage für deutsche Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, das ist dieser gesamtheitliche Ansatz, den die AfD da in ihrer Geschichtsbetrachtung verfolgt und der natürlich hochproblematisch ist, weil er am Ende des Tages sich natürlich auch irgendwo in der ganzen politischen Ideologie, der sie folgen, wiederfindet.
Und aus genau dem Grund hören wir jetzt noch einen zweiten Ausschnitt zum Thema Holocaust und AfD.
Also diese ganze Holocaust-Anheftung permanent an die AfD, es ist nicht nur falsch, es ist auch noch absolut geschichtsvergessen und nervtötend. Okay. Und sie kommen damit auch überhaupt gar nicht weiter, hier weiter rumzubohren.
Ich möchte Ihnen auch
weil es permanent dieses gleiche Framing ist, was völlig falsch ist. Ich weiß das von mir persönlich weit zurück und auch von der Partei. Mhm.
Zwei Beispiele, dann hören wir damit auf.
Ach, Sie wollen jetzt, ja.
Nein, ich gebe zwei Beispiele aus.
Wir können den ganzen Abend drüber reden, das interessiert die Leute aber nicht.
Das möchte ich
gar nicht. Sie wollen eigentlich wissen, wie man die Probleme dieses Landes löst, was komplett gegen die Wand gefahren wurde.
Zwei Beispiele, Frau Weidel.
Gerne noch, auch gerne fünf.
Das ist einfach diese herzerfrischende Art von Alice Weidel, die einem wirklich mit Wärme durchflutet. Und ich weiß, man soll nicht auf Äußerlichkeiten abheben, aber sie setzt natürlich auch mittlerweile so eine Personenmarke, weil sie ja immer auch im gleichen Outfit erscheint. Sie hat diesen Slimfit-Anzug, die weiße Bluse, die Perlenkette unten drunter, die Turnschuhe, diesen Dutt am Hinterkopf. Also man könnte im Prinzip fast schon bei Deiters mittlerweile ein Alice Weidel-Kostüm anbieten. Also für Halloween oder so.
Es ist, und ich finde es auch so faszinierend, wie auf was für eine selbstsichere Art und Weise sie inzwischen auch gegen Fakten argumentieren. Also, ne, sie sagt, ich bringe jetzt ein Beispiel, was sie mal, und ich sag mal, die Faschismusbeispiele der AfD sind ja nicht nur belegt, sondern inzwischen in einer Häufigkeit zu finden, dass man nicht mehr davon sprechen kann, da ist mal einer kurz über Ziel geritten, sondern es ist ja ein bewusster Tabubruch. Und du merkst auch an der Stelle, die halten sich knallhart an diese Linie, dass sie lügen, lügen, lügen und lügen. Sobald sie mit Tatsachen und Fakten konfrontiert werden, weisen sie das von sich, sagen, das ist alles erfunden. Das stimmt nicht. Das heißt, es fehlt schon im Ansatz die Bereitschaft, sich auch nur im geringsten kritisch mit dem eigenen Handeln auseinanderzusetzen. Und deswegen können wir sicherlich davon ausgehen, dass es der AfD mit dem Holocaust überhaupt nicht ernst ist, sondern dass die drauf scheißen.
Ja, und das ist eigentlich das Prinzip Trump. Also letzten Endes geht es um Abstumpfung. Es wird so oft das Tabu gebrochen, die Grenze übertreten. Es wird so oft zugespitzt und übertrieben argumentiert, beziehungsweise runtergespielt dann im anderen Fall, dass man darauf setzt, dass irgendwann das Publikum sagt, ah ja, komm, ist halt so. Also letzten Endes wird die Grenze des Sagbaren immer weiter verschoben, bis sie nicht mehr existent ist.
Und damit sind wir auch bei der Sprache der AfD. Denn sie benutzen ja auch immer wieder ganz gezielt Wörter aus dem rechtsextremistischen Bereich beziehungsweise aus dieser ganzen Nazisprache. Und da ging es in dem Gespräch bei Karin Mioska um das Wort Schuldkult.
Sie sagten in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag am 12. Januar, da ging es über zu der Einladung in die russische Botschaft zum Jahrestag des Siegs über Nazi-Deutschland, die sie dort ausschlugen. Und sie sagten, die Niederlage meiner Heimat mit einer ehemaligen Besatzungsmacht zu feiern, passe zum Schuldkult der Deutschen. Da steht es, passt ganz zum Schuldkult der Deutschen. Warum benutzen Sie dieses Wort? Was heißt das für Sie, Schuldkult?
Das soll ich wo gesagt haben?
In der NZZ am Sonntag, am 12. Januar. Mhm. Die haben ein Porträt über Sie geschrieben und das ist ein direktes Zitat.
Mhm. Also es ist doch kein Interview, sondern es ist ein Porträt und das Zitat.
Aber das Zitat ist direkt.
Mhm. Also erstmal müssen wir, stimmt, das habe ich gesagt, im Sommerinterview.
Das ist der Knaller, oder? Also wir erwischen Alice Weidel gerade wirklich beim knallharten Versuch, so lange etwas zu leugnen, bis sie merkt, die Fakten sind gerade so klar auf dem Tisch, dass ich jetzt irgendwie das zugestehen muss, versucht es aber so weit wie möglich. Also sie sagt erstmal, wo soll ich das gesagt haben? Im Sinne von, um dann Sekunden später zu sagen, stimmt, das habe ich im Sommerinterview zu sagen, um vorher aber noch diesen erbärmlichen Versuch zu starten, dass die quasi ein Zitat in einem Porträt benutzt haben, was sie aber innerhalb des Porträts gar nicht gesagt hat.
Das ist übrigens etwas, was ich mal beleuchten möchte, die Interviewstrategie von Alice Weidel. Da siehst du es ganz genau. Also letzten Endes erstmal sagen, wo habe ich das gesagt? Dann sagt sie ihr NZZ. Dann heißt, es war ein Porträt. Das heißt, Moment mal, das war dann also kein Interview, sondern nur ein Porträt. Da sagt sie, ja, aber es war ein direktes Zitat. Ja, okay, das habe ich im Sommerinterview gesagt. Das heißt also, man versucht, das Gegenüber den Fragenden zu diskreditieren mit dämlichen Nachfragen, die an der Sache vorbeigehen. Und eine weitere Strategie, die hat sie an dem Abend auch ab und an gemacht, ist, dass sie auf Fragen nicht antwortet. Also sie antwortet, sie wird was gefragt, dann weicht sie aus. Dann versucht der Interviewende, sie zurückzuholen und dann sagt sie, ja, lassen Sie mich erstmal ausreden. Ich kann hier nie ausreden. Sie lassen mich ja gar nicht ausreden. So, dann redet sie weiter, dann lässt man sie ausreden und am Ende fragt dann der Interviewer nochmal nach und dann sagt sie, ja, dann müssen Sie mir schon zuhören, dann hätten Sie eben verstanden, was ich gesagt habe.
Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Warum eine Redaktion oder Karin Mioska an der Stelle nicht sagt, sagen Sie mal, haben Sie gerade versucht, diese Aussage zu leugnen? Also warum setze ich da nicht nach? Da muss man doch sagen Sie mal, was haben Sie jetzt gerade hier eigentlich argumentativ versucht?
Ja, klar.
Also haben Sie es gesagt oder haben Sie es nicht gesagt? Oder versuchen Sie gerade Tatsachen so zu verwässern, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist? Was tun Sie hier gerade? Und das ist für mich völlig unverständlich, warum ich finde, Karin Mioska hat tatsächlich eine gute Torgerin.
Naja, ich habe das am Anfang schon fast befürchtet. Also nein, alles Analyse über den Fernsehschirm, aber Mioska wirkte für mich sehr fertig, irgendwie erschöpft.
Und man muss an der Stelle natürlich auch sagen, das will ich auch nochmal quasi als nicht als Entschuldigung, aber als Argument mit einführen, dass es natürlich auch immer nochmal leichter ist, mit einem dicken Arsch vom Sofa, so wie ich, das Ganze zu beurteilen, ja, als wirklich jetzt in der Situation im Studio zu sein. Auch das, aber auch da gibt's ja Möglichkeiten, da gibt's eine Redaktion, da gibt's unter Umständen einen Knopf im Ohr, wo Leute dir auch nochmal Tipps geben können. Und also da sind so viele Momente liegen geblieben, die ich einfach schon, also neben dem, dass man diesen Faschisten diese Bühne gibt, lässt man sie dann auch noch mit Dingern durchkommen, wo man sie wirklich knallhart beim Bescheißen, Betrügen und Belügen erwischt. Und wir kommen jetzt nochmal zu, wir bleiben bei dem Begriff Schuldkult und hören jetzt nochmal, wie Alice Weidel dann auch noch eine Geschichtsverdrehung versucht.
Dass ich nicht in die russische Botschaft gehe, um den 8. Mai hier zu feiern. Warum auch? Das mache ich nicht. Das würde ich auch nicht. Ja, warum sollte ich das machen? Da wurden so viel auch nicht aufgearbeitete Verbrechen an der deutschen Bevölkerung vergangen. Ich glaube nicht, dass an der Zivilbevölkerung, und ich finde, da sollten wir auch mal Gedenktage einführen.
Ja, da war es, worüber wir eben gerade gesprochen haben. Ja.
Genau, es ist die komplette Geschichtsverdrehung und aber auch wieder auch dieses nicht aufgearbeitete Verbrechen an der deutschen Bevölkerung. Was ist denn da nicht aufgeklärt worden? Weißt du noch von irgendwelchen geheimen Geschichten, die im Nachgang des Zweiten Weltkrieges nicht aufgeklärt wurden?
Also da hätte man auch nachhaken
auch
können.
Da hätte man nachhaken müssen. Was sind die nicht aufgeklärten Verbrechen des Zweiten Weltkriegs an der deutschen Zivilbevölkerung? Benennen sie. Jetzt. Du hast die Chance. Und dann auch, in welchem Rahmen wollen Sie, wenn es die gab, in welchem Rahmen wollen Sie diesen Verbrechen gedenken? Unter welcher Überschrift? Erklären Sie es mir. Sie haben gerade noch gesagt, dass Sie dem Holocaust-Überlebenden im Bundestag andächtig lauschen und auch Beifall klatschen. Jetzt möchte ich gerne wissen, wie Sie Gedenktage für Deutsche einführen. Da muss ich nachsetzen. Wir hören jetzt noch einen Clip zu diesem Schuldkultbegriff und erleben jetzt auch noch mal die ganz schlimme Verharmlosung.
Schuldkult mag ich vor Jahren mal gesagt haben und ich glaube, dass letztendlich die deutsche Politik nicht aus einer Schuld heraus getrieben sein sollte, sondern aus einem Selbstbewusstsein heraus, aus einer Verantwortung für die Zukunft, aus einer Verantwortung für die deutsche Bevölkerung und für die Familien, vor allen Dingen für die jungen Menschen in diesem Land. Und ich glaube nicht, dass wir permanent zurückblicken sollten, aus einem Schuldkult heraus in irgendeiner Form etwas rechtfertigen. Und ich sage es nochmal.
Wissen Sie, wo der Begriff herkommt?
Es interessiert mich nicht.
Ich sage es Ihnen gerne.
Ja, nee, aber das brauche ich gar nicht zu wissen.
Es ist wichtig zu wissen, verstörend sind Begriffe, die aus einem, das ist ein ganz klares
Recht. Ach so, wird jetzt wieder was angeheftet?
Nein, es ist einfach nur die Etymologie, wo das Wort herkommt. Das ist ein ganz klares Vokabular.
Aber worüber wollen Sie jetzt sprechen?
Naja, ich möchte wissen, ob Sie ein Vokabular aus dem Bereich des neurechten und rechtsextremen Geschichtsrevisionismus, das kommt aus den 50er Jahren,
jetzt dann sowas
benutzen. Nee, ich möchte Sie fragen, ob Sie das bewusst benutzen.
Nein, also Schuldkult ist Schuldkult. Nein, ja, natürlich nicht. Aber es ist ja auch völlig egal. Also mittlerweile ist ja auch sämtliche Sachen, die man nicht mehr sagen darf. Man darf Schwachkopf nicht mehr sagen zum totalen unfähigen Energie- und Wirtschaftsminister.
Das ist was anderes. Das wissen Sie
aber
genau.
Aber es ist genau das Gleiche.
Das ist wie eine Massenkarambolage auf der Autobahn. Da knallt eine Karre nach der anderen in die nächste rein und es gibt niemanden, der auf den Tisch legt und sagt, so, jetzt ist Stopp, Mädchen. Jetzt ist Schluss. Wir sind jetzt hier an einem Punkt angekommen, wo Erwachsene so nicht mehr miteinander reden. Schuldkult ist Schuldkult.
Und Blaugraut ist Blaugraut.
Das interessiert, wo der Begriff herkommt, interessiert mich nicht.
Ich habe mich an dem Abend zunehmend gefragt, je länger ich die Sendung geschaut habe, für wen ist das jetzt, was Sie da gerade senden? Also für wen soll diese Sendung jetzt interessant sein? Was soll der Erkenntnisgewinn
sein?
Habe ich mich wirklich den ganzen Abend gefragt.
Am Ende des Tages ist das Ganze natürlich eine Sammlung gewesen für den Social-Media-Bereich von Alice Weidel. Also
mehr nicht. Genau.
Aber der Knaller ist, dass man heute mit so einer gequälten sprachlichen Scheiße, die sie da abgeliefert hat, und es ist nichts anderes als Durchfall, den sie da äußert. Diese ganze Strecke, die wir gerade gehört haben, ist sprachlicher Durchfall. Da ist nicht ein Funken konstruktiv oder argumentativ dran, dass man damit durchkommt. Das ist lange vorbereitet worden von der AfD, den Diskurs in Deutschland dermaßen zu besetzen, diese ganze Sprache, auch das war ja wieder eine Riesenfläche im deutschen Fernsehen, um die Sprache der AfD zu normalisieren, um all diese Begriffe auch zu verharmlosen, um so Begriffe wie Schuldkult, die eben aus dem Extremismus kommen, einfach zu normalisieren. Das ist wie das Mahnmal der Schande von Björn Höcke. Es wird normalisiert. Und es ist ein Knaller, dass das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen passieren kann, ohne dass irgendjemand widerspricht, ohne dass daneben ein Historiker sitzt, der das einordnen kann.
Das ist ja was ich auch für mich jetzt irgendwie so gelernt habe. Ich habe ein Interview mit einem Kommunikationswissenschaftler gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es war leider, der sagte, man muss letztlich, wenn man sich mit der AfD unterhält, versuchen sie in Bereichen zu stellen, wo sie nicht als in Anführungszeichen die Inhaber des Themas identifiziert werden. Die sprechen da in der Wissenschaft vom sogenannten Issue Ownership. Das heißt, wenn du immer wieder auf diese Bereiche gehst, auf Migration und auf die deutsche Geschichte, dann kriegst du halt immer wieder das, was wir jetzt erlebt haben. Weil sie das natürlich auch können, da ausweichen, Tabus brechen, ganz bewusst im Prinzip Leute ansprechen mit so Chiffren, die sie benutzen. Aber du müsstest sie viel mehr mit ihrem Programm konfrontieren, in dem ja unfassbar viele Widersprüche auch drin sind. Wo man sagen müsste, hier Leute, ihr wollt das hier und jenes, aber das adressiert doch gar nicht das Problem, das ihr auf der anderen Seite hier ansprecht. Weiß ich, hier Beispiel, da sprechen sie in ihrem Programm von der traditionellen Familie, die sie sich da vorstellen, Vater, Mutter, Kind. Und sie wollen ja auch, das kommt aus ihrem Programm auch raus, die Familie, wo nicht zwei arbeiten gehen müssen, sondern nur einer. Heißt also jetzt mal im Idealbild der AfD, vermutlich die Frau bleibt zu Hause bei den Kindern oder Mann geht arbeiten. Aber auf der anderen Seite beklagen sie natürlich auch einen Fachkräftemangel, das heißt, es braucht mehr Kinder. Aber wenn die Frauen aus dem Markt raus sind, können sie nicht arbeiten. Und Fachkräftemangel ist jetzt und nicht erst in 18 bis 20 Jahren, wenn jetzt auf einmal alle anfangen, wie blöd Kinder zu machen. Also es gibt so viele Punkte, wo man sie inhaltlich konfrontieren könnte mit ihren eigenen Widersprüchen, wo sie sich selbst bloßstellen würden, wenn man sich darauf anspricht. Auch, dass sie dagegen sprechen, gegen Klimaschutz und so, weil gibt's ja alles nicht, Klimawandel und so. Und sie wollen aussteigen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, wo auch letzten Endes dafür gesorgt wird, dass das Ländern geholfen wird bei Klimamaßnahmen und dass Länder sich vorbereiten können auf den Klimawandel. Das soll alles, da wollen sie alles nicht, aber wollen natürlich auch keine Migration, die dann natürlich, wenn der Klimawandel weiter fortschreitet, auch eher zunimmt als abnimmt. Also es gibt so viele Widersprüche, wo man die festnageln könnte und müsste. Und das ist nicht passiert, weil man sie halt immer wieder auf diesen Themen versucht zu attackieren, wo man sie halt einfach nicht so richtig kriegt, weil sie lügen, weil sie drumherum reden und.
Ich stimme dir zu 100% zu, bis auf die letzten 2-3 Sekunden, weil ich glaube, man kann und muss sie auch in diesem Gebiet stellen und Mioska hätte sie da stellen können.
Aber besser.
Sie hätte sie stellen können besser und stellen müssen, aber sie hat es nicht getan. Und ich will jetzt keinen Whataboutism machen, aber wenn ich überlege, wie sie in vergangenen Folgen teilweise Politiker gegrillt hat, dann merke ich immer wieder bei Umgang mit solchen Faschisten, dass offensichtlich die Talker plötzlich so eine Angst haben, die zu hart anzufassen. Wo ich mir denke, Leute, die schon mit der offenen Hose in die Bude reinkommen, die muss ich doch nicht mit Samthandschuhen anfassen. Alice Weidel, die bei dem Wort Holocaust offensichtlich am Fernseher zu sehen, die Augen verdreht. Da muss ich doch keine Rücksicht nehmen. Diese Leute arbeiten gerade mit einer wahnsinnigen Energie daran, diese Demokratie zu zerstören, Tabus zu brechen. Keine Schimpfwörter, Philipp. Friedrich Merz hat in der letzten Woche das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg mit Faschisten eine Mehrheit im deutschen, also der hat auch er hat dazu beigetragen, historischen Tabubruch voranzutreiben. Und dann sitzt die sonntagabends bei Mioska und kann Schuldkult, Nazi-Begriffe, alles rauströten und es bleibt alles unkommentiert und es wird nicht wirklich eingeordnet. Und das schlimmste Beispiel und das letzte Beispiel, oder das schlimmste ist ja alles schlimm, aber das letzte Beispiel zum Thema Schuldkult ist dann auch noch, wie sie es immer wieder schaffen, einen Begriff dann nach hinten so zu verdrehen, dass mir wirklich die Füllung aus dem Zahn fliegt.
Wir wissen heutzutage, dass 40% ungefähr der 14- bis 29-Jährigen nicht mehr wissen, dass die Nationalsozialisten 6 Millionen Juden ermordet haben. Mhm. Ist es nicht ein Zeichen dafür, dass wir mehr darüber reden müssten?
Also ich glaube, dass wir schon in den Schulen genug darüber reden und dass wir alle auch historisch gebildet...
Das scheint ja nicht der Fall zu sein, wenn die Jugendlichen das nicht wissen.
...gebildet und geschuldet sind. Ja, woher kommen denn die Jugendlichen? Wer ist denn da gefragt worden? Also wir haben einen enormen Migrationszustrom in den letzten 10 Jahren gehabt.
Wahnsinn.
Das ist unglaublich, oder?
Migration ist schuld, ja.
Sie arbeiten wirklich jeden Tag daran, dass die deutsche Geschichte aus dem Gewissen und dem Wissen der Menschen in Deutschland verschwindet.
Dem Bewusstsein
Leute
auch verschwindet.
Wie Maximilian Krah, der immer sagt, sei stolz auf Oma und Opa und was die getan hat. Also diese komplette Verdrehung der Geschichte. Dann auch bei ihr am Anfang wieder dieses bisschen, ja, stimmt das denn wirklich? Dann merkt sie, ja, scheint ein Fakt zu sein. Und dann sagt sie, aber wer ist das denn? Das sind ja die ganzen Ausländer.
Und genau. Das... Also erst das Versuchen wegzuwischen und dann zu sagen, wenn man darauf angesprochen wird, ist doch schlimm. Ja, das ist die Migration schuld.
Und damit kriegst du aktuell in Deutschland 20% Unterstützung bei Wahlberechtigten.
Ja, aber auch da komme ich zu der Frage zurück, für wen war die Sendung? Weil letzten Endes hat es doch wieder dazu beigetragen, dass die, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eh hassen, jetzt wieder... sich bestätigt sehen können, ja guck mal da, wie die Weidel wieder behandelt worden ist. Weidel hat wieder ihre Soundbits gehabt, wo sie ja dann auch später von dieser Wirtschaftsvertreterin oder was auch immer auch darauf hingewiesen wurde, ja Frau Weidel, da haben sie jetzt ja ihre Soundbits gehabt. Das ist ja genau das, ja. Also sie versucht ja dann immer Dinge unterzubringen, die sie dann hinterher klippen kann und die sich dann im Internet verbreiten. Und also letzten Endes hat man auch da wieder, ich glaube, die ist aus der Sendung raus, die Weidel, und war zufrieden, wie es gelaufen
natürlich,
ist.
Weil sie natürlich sich auf die Rolle der Angegriffenen, des Opfers zurückziehen kann. Und bevor ich jetzt gleich meinen Blutdrucksenker schmeiße, hören wir zum Abschluss noch die Definition von Extremismus nach Alice Weidel.
Der Dortmunder Matthias Helferich, ehemaliges Mitglied im Landesvorstand NRW, bezeichnet sich als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus. Es gab ein Parteiausschlussverfahren, man hat reagiert. Aber die Ende der Geschichte ist, dass auch er sich wieder als Direktkandidat aufstellen lässt, Landesliste Nummer 6, große Aussicht, wieder in den Bundestag einzuziehen. Wollen Sie oder können Sie sowas nicht verhindern? Mhm.
Ich würde Ihnen Folgendes empfehlen. Also, wenn wir über Extremismus reden wollen, dann sollten wir erstmal definieren, was extremistisch heißt.
Wollen heißt, Sie oder können Sie sowas
nein,
nicht verhindern, dass
nein,
Thomas Helfrich
also,
wieder aufgestellt
also, Sie stellen ja eine Frage. Und was heißt eigentlich extremistisch? Für mich ist extremistisch Folgendes. Wenn völlig rechtswidrig gegen das Grundgesetz, Asylgesetz, gegen internationales Recht die Grenzen geöffnet werden und offen gehalten werden, diese Frage müssten Sie eigentlich als öffentlich-rechtliches Fernsehen unbedingt stellen, was extremistisch ist. Für mich ist extremistisch, wenn ein Staat wie Deutschland, wenn eine Regierung von Deutschland gegen Recht und Gesetz verstößt, das ist extremistisch.
Das nennt man, das
und alle im Übrigen mitmachen, auch die Medien, bitte.
Wir stellen fest, Sie möchten darauf nicht antworten.
Nein, es ist eine Frage der Definition.
Tolerieren Sie das, was ich
für mich ist das
habe?
Extremistisch, dass dieses Land so zugrunde gerichtet wird, entgegen dem Willen der Mehrheit der Bevölkerung.
Ja, da war es wieder. Komplett an der Frage vorbei, irgendwie umgelenkt, wieder ein paar Talking Points gesetzt, die sie auch wieder klippen kann. Ja, das ist einfach die Strategie. Und vor allem, das Lustige ist, wenn man ja mal jetzt das interpretiert, was sie sagt, dann sagt sie ja eigentlich, wenn der sagt, dieser Fuzzi, er ist das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus, dann sagt sie, das ist nicht extremistisch.
Genau.
Extremistisch ist das, was dieses linksgrün versiffte Land hier ansonsten
und das
so macht.
Ist der entscheidende
das ist ihre Aussage.
Ja. Es ist inzwischen die komplette Verdrehung der Geschichte, die sie betreiben. Und das in einem Ausmaß, was wirklich erschreckend ist und dann auch noch unwidersprochen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Man muss zur Ehrenrettung der Sendung, muss man sagen, sie haben sich ja dann bemüht, am Ende noch auf den Bereich Wirtschaft abzuzielen. Ja. Also da tatsächlich nochmal über das Programm der AfD zu sprechen. Da war dann unter anderem Robin Alexander von der Welt, der Journalist da, der saß dann direkt neben Weidel, wirkte sehr eingefroren.
Wollte ich gerade sagen, der saß da auch wie so ein kleiner verschüchterter Schoßhund saß er daneben und hat auch nicht wirklich, sondern hat dann, als das Publikum sich auch noch irgendwie beklagt hat, zum Publikum gesagt, naja, wenn Frau Weidel schon mal da ist, dann muss man die auch ausreden lassen. Nein, muss man nicht. Wenn jemand ganz offensichtlich Scheiße erzählt, erzählt, dann darf man als Publikum auch buhen. Das ist völlig normal. Wir müssen diese Haltung weder normalisieren, noch akzeptieren, noch beklatschen. Es ist schlimm genug, dass sie es selber tun.
Ja, Robin Alexander, ich habe das Gefühl gehabt, da saß zu nah an Weidel, da hat die Kälte abgestrahlt und hatte Gefrierbrand. Das war meine Interpretation in dem Moment. Aber es war wirklich, der war, ich meine, klar, der ist Talkshow-Profi eigentlich. Warum der so fast verschüchtert da saß, habe ich nicht ganz verstanden. Hat ja den einen oder anderen Punkt dann auch gemacht. Aber am Ende des Tages, auch das ging irgendwie so ins Nichts. Und was mich besonders aufgeregt hat, da kann man jetzt sagen, okay, war so ein Einzelpunkt. Sie haben auch wieder über die Windmühlen der Schande, die wir ja auch schon in der Sendung hatten. Das Zitat hatten wir ja, glaube ich, wann war das? Vor zwei Sendungen oder was? Da finde ich, dass wir beiden Kasperköppe das fast besser aufgearbeitet hatten als die Redaktion von Mioska, weil sie da auch ja mit durchgekommen ist mit dem, was sie gesagt hat. Dass sie gesagt hat, das sei im Kontext dieses Waldes da in Hessen gewesen, dass sie gesagt hat, wo ich sage, nee, auch wenn man sich das Zitat im Kontext anhört, sagt sie trotzdem, wir reißen alle Windräder ab. Und vor allem, wenn er dann noch hinterher den Höcke, den wir ja dann auch eingespielt haben, der das ja dann bestätigt hat. Jawohl, wir machen das alles weg, wir machen das alles platt. Also auch da wieder eine verschenkte Chance, sie sozusagen an ihren eigenen Aussagen zu messen und zu sagen, nee, Moment, Freunde, aber ihr habt ihr doch hier gesagt, da kannst du doch jetzt nicht ausweichen, kannst du nur sagen, das sei aus dem Kontext gerissen. Also ganz viele vergebene Chancen und eine Sendung, die keinen Erkenntnisgewinn gebracht hat. Ich glaube, für keine Seite, für niemanden. Oder?
Ja, aber Tobi, erklär mir, warum bleibt es nach so einem argumentativ verschwachsinnigten und katastrophalen Auftritt von Weidel in Deutschland quasi auch in der Medienlandschaft so still? Warum beginnt da keine Reflexion über das eigene Handeln? Warum beginnt da nicht der Moment, wo man sagt, Leute, kann es sein, dass wir uns gestern quasi mit dem nackten Arsch ins Feuer gesetzt haben? Warum passiert das nicht? Ich verzweifle da so ein bisschen dran. Ich verzweifle an der Normalisierung und ich verzweifle daran, dass du mit diesen Argumenten 20% der Wählenden dazu bringen kannst zu sagen, und mein Kreuz hat sie.
Ja, guck mal, wie viele in Anführungszeichen Entzauberungen durch Gesprächsrunden im Fernsehen durften wir beide schon beiwohnen und sind letztlich verzweifelt.
Ich erinnere nur an das Interview, was wir letztes Jahr hatten, Mario Vogt und Bernd Höcke. Ja. Das war ja nur wirklich...
Ah, da wurde auch gezaubert, ja. Mein lieber Scholli.
Auch das war ja wirklich eine Massenkarambolage mit unbeteiligten Unfallopfern. Also da auch das eine Katastrophe. Und man scheint aber aus diesen Autounfällen nicht zu lernen.
Ja, das war an dem Abend ja auch ganz spürbar. Da ging es ja auch um Energiekosten aus Atomkraft und Energiekosten aus Erneuerbaren, wo Weidel dann ganz klar gesagt hat, nö, das stimmt alles nicht, weil die Erneuerbaren sind ja subventioniert, also dieser Unterschied, den Mioska da aufzeigte, den gäbe es in dieser Form gar nicht, wo Mioska dann sagte, da reichen wir ja den Faktencheck nach, und das, finde ich, ist mittlerweile halt leider Gottes echt eine Bankrotterklärung, weil der Faktencheck, der interessiert niemanden.
Ja, und der muss auch bei einem redaktionsstarken Team, muss der auch sofort geliefert werden.
Vor allem so eine triviale Information wie das, da muss doch einer, und wenn einer mit dem Zettelchen reingerannt kommt. Das wäre mir im Zweifel ja noch lieber. Zwei Minuten später. Hier legt ihr das auf den Tisch und sie liest vor. Wir haben nochmal nachgeguckt. Das ist so und so. Das ist wenigstens in der Sendung passiert.
Ja, aber
passiert.
Du erinnerst dich an das Duell von Vogt und Höcke, wo auch gesagt wurde, wir machen Faktencheck, und Höcke damals gesagt hat, der alternative Faktencheck findet parallel auf seinem X-Account statt. Ja, also es gibt nicht nur mehr, bei der AfD gibt es also nicht nur den Faktencheck, sondern auch noch alternativen Fakten. Wir haben noch alternative Fakten gefunden, die nicht zu den Fakten passen, die Sie gerade gehört haben.
Ja, man muss einfach sagen, kein Faktencheck ist so mächtig wie der Bullshit, der einmal in die Welt rausgeblasen worden ist.
So.
Und weil er sich einfach halt
Fritze
auch
Merz
verbreitet.
Hat völlig grundlos und ohne irgendein Ziel erreicht zu haben, diesen faschistischen Haufen letzte Woche eine Riesenbühne geboten.
Und einen Jubelsturm beschert.
Und wieder dazu beigetragen, das Ganze zu normalisieren. So, und jetzt möchte ich von dir gerne wissen, wie wir noch ansatzweise den Titel Grundlos gute Laune rechtfertigen möchten.
Ja, wir müssen übergehen zum Galgenhumor. Wir müssen wirklich, ja, also was anderes bleibt uns nicht. Aber hey, komm, wir versuchen ja schon in dem Wahnsinn noch den ein oder anderen kleinen Nugget Humor zu finden. Ja. Weil Humor ist doch das, was am Ende hilft. Mhm. Auch wenn die Weidel weideln tut, ja, was zugegeben nicht so gut, auch wenn's schwer zu fassen ist, die Seele schmerzt im Herzenriss, bloß die Hoffnung nicht verlieren, auf das Gute konzentrieren und statt vor Sorge umzuklappen, stets grundlos gute Laune habe. Hello.
Und nach dem Gespräch jetzt gerade, ne, weiß ich inzwischen auch, warum Gerhard Schröder Burnout hat. Liebe Freunde, das war grundlos gute Laune für diese Woche. Ich erinnere auch am Ende nochmal dran. Denkt dran, uns gibt es dieses Jahr dreimal live. Und zwar am 20.06. in Dortmund, am 16.10. in Köln und am 11.12. in Mainz. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns live begegnen können. Und ansonsten würden wir euch bitten, wenn euch unser kleiner Satire-Podcast gefällt, lasst uns bitte eine gute Bewertung da, überall, wo man gute Bewertungen hinterlassen kann. Oder schickt uns auch sehr gerne Feedback, zum Beispiel per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder schickt uns eine Sprachnachricht auf www.speakpipe.com/ggl. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune. Und der Philipp, der hat doch bestimmt heute noch einen Rausschmeißer vorbereitet, oder?
Ja, absolut. Denn es gibt einen in Deutschland, der sich wirklich noch um die entscheidenden Themen kümmert. Es gibt einen, der die wichtigen Sachen auf dem Schirm hat. Und das ist natürlich Markus Söder. Denn der hat...
Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Ganz viele Leute haben sich das noch nicht angeguckt, was der im Web macht. Ich erlebe das immer wieder. Ich erzähle da ja auch live auf der Bühne drüber. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Markus Söders Instagram-Account ist höchst unterhaltsam.
Ja, stopp. Ich würde sagen, der Instagram-Account von grundlos gute Laune ist wesentlich besser als der von Markus Söder. Jetzt bescherst du dem auch noch Follower.
Ja, weil es ist die Lust an der Sensation, an dem ganzen Irren, was da passiert. Es ist eine Mischung aus Foodblog und völlig eskalierter Familien-WhatsApp-Gruppe. Und ich kann das nur allen, die mal abends sich denken, ja, Dschungelcamp ist mir jetzt, das hat mir zu viel Niveau. Da würde ich empfehlen, einfach mal bei Markus Söder reinschauen.
Jetzt hören wir, wie Markus Söder erklärt, wie man Big Mac isst.
Hi, ich bin heute wieder mal im McDonald's. Ich liebe McDonald's und ich habe heute einen Tipp für den Fehler, wie man essen kann. Und zwar hier mein Big Mac. Man kann es auf zwei Weise essen. Ich will heute erklären, wie es ich esse. Das ist der normale Weg. Alles in einem. Sehr gut. Ich esse immer anders. Ich esse auf zweimal, da habe ich mehr davon. Und zwar nehme ich die beiden extra, habe dann quasi wie so ein Hamburger und dann komplett extra essen. Doppelter Genuss. Schmeckt sehr gut, kann ich nur empfehlen.
Das war die 18. Folge Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flash Flow Recordings. Schlupflieder auf Kasse für alle. Jetzt.